intuitiv habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und dann bin ich in die Praxis und dann hatte sie tatsächlich den ersten Anfall und dann wurde die Diagnose der Epilepsie auch festgestellt. Von Anfang an war mir klar, dass ich da ganz offen damit sein möchte, weil ich direkt von Anfang an intuitiv gespürt habe, das ist unsere einzige Chance, hier in dieser Welt zu sein und an jeder Party mitzumachen, an der wir teilhaben wollen. Es ist total wichtig für mich, dass Aurora ihren Körper vertraut und auch ja eben später autonom leben kann und unterwegs sein kann. Und das kann sie nur eben, wenn sie ganz klar spürt, was da mit ihrem Körper passiert, was sich da gerade anbahnt, was da gerade anklopft und wie sie damit umgehen kann.
Willkommen zur neuen Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Die Diagnose Epilepsie stellte das Leben von Anastasia und ihrer Tochter Aurora auf den Kopf. Schon als Kleinkind zeigte Aurora verschiedenste Anfallsformen und selbst die Ärztinnen waren ratlos, weil sie keine Ursache fanden. Doch statt sich davon entmutigen zu lassen, entschloss sich Anastasia, offen mit der Situation umzugehen und die Epilepsie ins Familienleben zu integrieren. In dieser Folge erzählt sie uns, wie sie und ihre Tochter einen einzigartigen Weg gefunden haben, mit der Epilepsie umzugehen und wie Aurora gelernt hat, ihrem Körper zu vertrauen und selbstbestimmt ihren Alltag zu meistern, obwohl sie erst 7 Jahre alt ist. Eine inspirierende Geschichte, die zeigt, was möglich ist, wenn wir den Mut nicht verlieren und bereit sind, neue Wege einzuschlagen, wenn das Leben einen anderen Plan bereithält. Viel Spaß! You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside. Herzlich willkommen, liebe Anastasia. Du hast ja eine ganz besondere Tochter, die schon als Baby ein bisschen anders war. Und erzähl doch am besten mal unseren Hörerinnen und Hörern, was war denn anders bei deiner Tochter?
Hallo Christine, ja, danke schön. Die Geburt war eine Spontangeburt, wie man das so schön sagt. Und die ersten Untersuchungen, das war alles prima. So, es war ein gesundes Kind. Und es war aber schon am Anfang, dass sie ganz viel geschrien hat. Sie hat mich sehr viel gebraucht. Ich habe sie sehr viel getragen. Und mit 3 Monaten habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass sie irgendwelche komischen, merkwürdigen Bewegungen macht, die anderen Babys nicht tun. Oder zumindest es war rhythmisch, was ich beobachtet habe. Ich konnte bis 3 zählen und dann hat sie diese kleine Bewegung wieder gemacht. Und dann habe ich das den Ärzten vorgetragen und die fragten dann zunächst, ist es ihr erstes Kind? Dann sagte ich, ja, das ist mein erstes Kind. Dann haben sie geschmunzelt und sagten, ja, sie versucht sich aufzusetzen oder sie haben mir dann andere Möglichkeiten benannt, was sie glauben, was es ist. Und da war ich natürlich beruhigt, denn irgendwann habe ich natürlich angefangen zu recherchieren und zu gucken, was das sein könnte, weil irgendwie hat mich das nicht losgelassen, weil intuitiv habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und habe ganz wirre Sachen gefunden, natürlich, die ich nicht glauben wollte, die ich nicht wollte, dass mein Kind das hat und habe natürlich das glauben wollen, was die Ärzte sagen. Ich habe einmal bei einem Arzt dann ein bisschen später sogar vorgetragen, dass ich das Gefühl habe, dass sie krampft. Dann hat er mir vorgemacht, physisch, wie das aussehen könnte. Und dann habe ich gefragt, sieht das so aus? Und das sah natürlich nicht so aus, weil das total übertrieben war. Und dann sagt er, dann ist es auch kein Krampfen. So, sie hat einfach nur Verstopfung. Dann bin ich mit diesem Kind, mit diesem schreienden Kind nach Hause. Und ich bin dann irgendwann zu meinen Eltern, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, nach vorne, nach hinten. Und ich verstanden habe, was los ist mit diesem Kind, bis sie komplett regressiv wurde. Sie hat sich nicht mehr weiterentwickelt. Sie hat sich zurückentwickelt motorisch. Es kam irgendwann so ein Greifen und dann stagnierte das und dann bis zu einem Punkt, wo sie gar nicht mehr auf mich reagiert hat, wo sie nur noch geschrien hat oder nur noch lethargisch war. Und dann habe ich einen Kontakt bekommen von einer guten Freundin, die Heilpädagogin ist, zu einer Physiotherapeutin. Dann bin ich hier hin, habe diesen Säugling dahingelegt und sie sagte, was macht sie denn? Ich sagte, ja, das, was Sie gerade sehen. Und dann hat sie mir nahegelegt, auf jeden Fall so einen Neurologen aufzusuchen, weil ich ihr natürlich auch gesagt habe, dass ich bei Ärzten schon war. Und dann bin ich in die Praxis und dann hatte sie tatsächlich den ersten Anfall in der Praxis des Kinderarztes gehabt. Und dann sind wir gleich rüber in die Kinderklinik und dann wurde die Diagnose der Epilepsie auch festgestellt.
Ja, es ist irgendwie, ich finde es fast schon so ein bisschen traurig, dass Eltern dann oft nicht geglaubt wird, ne? Dass irgendwie Intuition da ist, man merkt, es stimmt irgendwas nicht. Und klar, man will jetzt auch nicht bei jeder für Ärzte vielleicht Kleinigkeit irgendwie denken, oh, da ist irgendwas, aber dass es dann so schnell abgetan wird, ne? Das ist irgendwie schade.
Genau, wie du sagst, ich kann das gut verstehen. Es ist so viel los und wir wohnen in Köln und es ist auch teilweise nicht zum Aussuchen. Du bekommst einen Arzt, wo du gerade hingehen kannst und bist dankbar, dass du einen Arzt hast und dass du einen Termin bekommst und dass du hin kannst. Und in dem Moment bist du natürlich auch froh, dass der Arzt dir sagt, ne, das ist ja eine Person, die weiß, wovon sie spricht, dass alles in Ordnung ist. Und das möchtest du erstmal glauben. Und dann gehst du nach Hause, meine Mutter ist Krankenschwester, meine Schwester hat 3 Kinder. Und wir haben alle nicht verstanden, was mit meinem Kind los ist. Und wir haben versucht natürlich da irgendwie das herauszufinden. Babys machen ja komische Sachen und das wollten wir glauben. Und in dem Moment, wo es dann gar nicht mehr ging, dann war ich einfach total überfordert. Es war einfach, dieses Kind hat mich einfach auch gar nicht mehr erkannt. Ich habe direkt auch abgestellt. Ich habe versucht, einfach eine andere Milch in der Apotheke, sündhaftere Milch zu besorgen. Einfach alles zu machen, um auszuprobieren, was es dann sein könnte. Genau, und erst dann im Krankenhaus wurden zahlreiche Untersuchungen gemacht, komplett. Also wir waren dann tatsächlich 6 Wochen da am Stück. Nach 3 Tagen stand die Diagnose, es ist eine BNS, Lenz-Nixalam-Syndrom, ein West-Syndrom, starke Form der Epilepsie im Säuglingsalter. Und da Aurora einfach bis dato schon so viele Anfälle hatte, war komplett das ganze Gehirn betroffen. Also in dem EEG haben sie lauter Spikes gesehen und sie hat einfach deswegen auch gar nicht mehr reagieren können, weil die ganze Zeit im Kopf sie ständig Impulse hatte und sie damit beschäftigt war, das zu regulieren, dass sie im Außen einfach nichts mehr wahrnimmt. Nun ja, und da waren wir in diesem Krankenhaus und die haben einfach direkt versucht, einfach etwas zu tun. Sie hat einen Cortisonimpuls bekommen, sie hat ein erstes Antiepileptikum bekommen und Vitamin B, was man wohl direkt den Säuglingen, wenn man weiß, dass Epilepsie in der Familie vorliegt oder grundsätzlich um Epilepsie handelt, direkt Vitamin B verabreicht. Das Vitamin B wurde nach den ersten Tagen gleich abgesetzt und ich habe gefragt, also warum sie glauben, dass es das nicht ist. Und dann war die Aussage, weil es meistens nicht so ist, dass es meistens was anderes hilft als das. Und dann hat sie genau 10 Tage Cortisonimpuls bekommen und eben das Antiepileptikum. Und nach 3 Tagen habe ich das Gefühl gehabt und hat sich bei mir so eingeprägt als Bild, als wäre sie aus einem Röschenschlaf erwacht. Ich habe das Gefühl, sie macht ihre Augen auf und sie sieht mich und sie nimmt mich wahr. Und da kommt wieder so eine Regung in ihr Gesicht, sie lächelt. Und dann habe ich durchgeatmet und dachte, okay, jetzt können wir loslegen. Jetzt, egal was jetzt ist, egal was jetzt noch passiert, wir haben eine Chance. So, und die Ärzte haben weiter geguckt natürlich und Gehirnwasserabnahme und MRT und verschiedene Untersuchungen, alles, was in diesem Krankenhaus möglich war. Sie haben keine Ursache gefunden in dem Moment. Und als wir dann entlassen wurden, habe ich den Professor gefragt, so, wie ist denn jetzt unsere Prognose? Weil am Anfang haben sie einfach eine Prognose gegeben, ihr Kind wird geistig behindert sein, ihr Kind wird sie als Mutter wahrscheinlich nie erkennen können und vielleicht auch mit einer Magensonde ernährt werden, weil sie einfach komplett voller generalisierter Epilepsie war und einfach nichts wahrgenommen hat. Und dann sagte der Professor, ja, wir haben nichts gefunden, aber irgendwas ist bei ihrem Kind im Kopf, was diese Anfälle auslöst. Und wir können nicht sagen, wie dieses Kind, ob und wie sich dieses Kind entwickeln wird überhaupt. Und damit sind wir entlassen worden. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde alles tun, damit dieses Kind sich entwickelt. Und ich hatte keine Ahnung, wie. Ich habe nur gedacht, ich werde es tun. Und dann habe ich losgelegt.
Dann hast du losgelegt. Und du hast ja gesagt, du hast ja auch schon gespürt, als du sie angeschaut hast, dass was anders war, dass sie erstmal das überwunden hatte, dass sie dich erkannt hat. Also das war ja schon mal ganz viel Positives. Und was hast du denn dann alles gemacht, um ihr zu helfen?
Genau, also ich war zu dem Zeitpunkt natürlich immer noch sehr nah dran und immer der Medizin zugewandt, weil das ist das, was wir anerzogen bekommen. Wenn wir was haben, gehen wir zum Arzt und dann wird das gelöst. Und das ist das, was wir als nächstes tun. Wir spüren etwas, ist was nicht richtig, wir gehen zum Arzt. Und da bin ich erstmal dran geblieben und habe dann versucht, an mir andere Meinungen einzuholen. Wir sind dann natürlich nach Bethel in die große Epilepsie-Klinik und haben da nochmal komplette Untersuchungen gemacht. Wir sind jetzt mittlerweile auch an der Charité angebunden. Und das ist für mich auch weiterhin wichtig, das weiter zu begleiten, das wissenschaftlich zu begleiten, weil es einfach so komplex ist und heute einfach auch noch nicht ganz wissenschaftlich erforscht ist, was da passiert. Und es gibt so viele Arten von Epilepsieformen. Genau, und irgendwann habe ich schnell verstanden, als ich die Ärzte gefragt habe, was kann ich denn in dem Moment tun, wenn mein Kind krampft? Und die Antwort war, schreiben Sie es auf, stoppen Sie die Zeit, notieren Sie, protokollieren Sie das, stellen Sie sicher, dass nichts in der Umgebung ist, wo sich das Kind verletzen kann und notfalls nach 5 Minuten geben Sie das Notfallmedikament. Und das war's, das waren die Antworten. Und ich stehe daneben und mein Kind krampft. Und ich kann nicht einfach nichts tun, das war für mich, es ging einfach nicht. Ich möchte etwas tun. Erstens natürlich, weil es mein Kind ist und zweitens, weil es in mir komplett die ganze Zeit resoniert. Da passiert etwas. Ich selbst bin Tänzerin, komme aus der Bewegung, bin mit meinem Körper sehr, sehr nah und forsche sehr viel mit meinem Körper und mir war klar, ich muss jetzt selbst etwas tun mit mir und mit meinem Körper und das versuchen zu verstehen, was da gerade in diesem Körper passiert und wie ich mit meinem Körper das unterstützen kann und sie dadurch unterstützen kann. Weil es gibt Momente, gerade als Säugling, als kleines Baby oder als Kleinkind, war das für sie auch natürlich total überfordernd. Da konnte sie auch nicht selbst schauen, was es ist und wie sie damit zurechtkommen kann. Das war sehr viel ich gefragt mit meinem Körper. Momentan ist es so, weil wir da so klar damit sind und so offen damit sind und da genau feinfühlig immer hinschauen, dass Aurora das schon vorher spürt und weiß, ah Mama, da kommt wieder, wenn das Wackeln, da kommt wieder ein Wackeln und wir gucken gemeinsam, was wir brauchen. Und jetzt ist sie mittlerweile 7 und versteht das und spürt das schon vorher. Aber der Weg dorthin, der war natürlich ein langer Weg und wir haben viel rumexperimentiert und vieles ausprobiert, um zu schauen, was passt wirklich zu uns. Weil es gibt so viele Sachen in dieser Welt, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber was passt tatsächlich in unser Leben? Da gibt es viele natürlich Sachen aus der Medizin oder eben auch alternative Sachen, die wir ausprobiert haben und wo wir geschaut haben, das können wir ausprobieren und das passt wirklich. Und nicht alles gleichzeitig, sondern wirklich hinzuschauen, das ist jetzt gerade dran und damit gehen wir. Und irgendwann ist auch mal Schluss und irgendwann wollen wir auch mal leben und einfach wir sein und einfach das leben, was wir sind und nicht ständig irgendwelche Therapien und ständig neue Medikamente und ständig neu wieder in Krankenhäusern sein und längere Aufenthalte, sondern einfach nur alles mal in die Seite und erstmal mal gucken, wer sind denn wir? Denn die Frage stelle ich mir immer noch, was ist mein Kind? Was ist das Medikament? Und was ist die Krankheit? Was ist die Epilepsie? Ich kenne mein Kind nur so, wie es ist. Und es war irgendwann so extrem, dass wir 3 Medikamente gleichzeitig hatten und mein Kind nur noch geschlafen hat. Andere Kinder haben gespielt und haben sich entwickelt. Meine Tochter hat geschlafen, weil ich habe ihr diese Medikamente verabreicht, die sie müde machen. Und dann hat sie geschlafen. Und das frustriert natürlich total. Dann wird sie wach und ein Trigger der Epilepsieform, die sie hat, sind auch natürlich Müdigkeit. Das heißt, je öfter sie müde ist, desto mehr Anfälle bekommt sie. Und das ist wie so ein Hamsterrad, wie so ein Kreislauf. Und das war für mich, das geht nicht. Also wir machen jetzt ein Medikament und wir gucken, was das macht oder was es nicht macht. Und dann machen wir es langsam und zwar in dem Tempo, wie es für uns passend ist. Und das hat gebraucht, um wirklich das zu verstehen und auch mir das rauszunehmen. Denn ne, es gibt ja auch eine Hierarchie, wir gehen in ein Krankenhaus und da wird ganz viel plötzlich gemacht. Und dann wirklich zu schauen, was haben sie und was können wir gemeinsam ausprobieren. Und da wirklich für uns zu entscheiden und da braucht es für mich, für uns zu schauen, was brauchen wir? Was passt zu uns gerade in uns momentan und grundsätzlich? Und wo können wir gerade mitgehen und das anzunehmen, das gemeinsam auszuprobieren? Und was ist gerade vielleicht auch später drin?
Und das klingt jetzt für mich so, dass ihr auch ganz viel ausprobiert habt und am Anfang das gemacht habt, was die Ärzte oder MedizinerInnen gesagt haben, aber sie wussten ja selber nicht, was los ist. Ne? Sie wussten nicht, was die Ursache ist. Und das heißt, dass deine Tochter regelmäßig eben solche epileptischen Anfälle noch hat oder ist es irgendwie, hat es sich verändert? Ist es mehr oder weniger geworden?
Genau, also es ist so, dass aus der generalisierten Epilepsieform jetzt eine fokale Epilepsie geworden ist. Also es ist mal von einer Seite ausgehend. Es gibt mehrere MRT-Bilder, wo die Ärzte Vermutungen haben, wo es vielleicht sein könnte. Es gibt aber nichts Konkretes. Es ist für mich spürbar und sichtbar, weil sie ihre linke Körperseite klarer und besser benutzen kann als die rechte. An die rechte muss ich sie immer erinnern. Zum Beispiel beim Frühstücken, also sie macht alles mit links. Beim Frühstücken sage ich immer, also nimm wenigstens die rechte Hand auf den Tisch. Also diese rechte Seite muss sie immer mitdenken, weil sie dann ständig immer etwas nach den Anfällen, immer etwas weg ist und wieder ins Bewusstsein geholt werden muss. Genau, sie hat weiterhin Anfälle, die verändern sich ständig. Es gibt mittlerweile 5, 6 Anfallsformen, die ich beobachte, die für mich manchmal nur in der Atmosphäre, also manchmal ist es einfach so ein Grinsen, wo ich denke, oh, was passiert denn da jetzt gerade? Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas über die Drüsen freigeschüttet, an Hormonen freigeschüttet wird, was wir Menschen über, weiß ich nicht, Alkoholkonsum oder sonst hinzufügen, dass es bei ihr irgendwie so freigesetzt wird. Und sie sitzt da in einer Atmosphäre und ist nur noch am Lachen. Und letztes Mal, das war jetzt vor 2 Tagen, da habe ich sie gefragt, Aurora, fühlt sich das schön an? Und sie sagte, ja, Mama. Und okay, also sie ist sich dessen bewusst, was da gerade passiert und ich begleite das und dann ist es gerade so. Und wer bin ich zu entscheiden, ob das jetzt gerade richtig oder falsch ist? So, ich bin da und unterstütze und begleite sie. Und es gibt verschiedene Anfallformen, die wir eben beobachten und manche sind extremer, gerade die in der Nacht, wenn die schon eher generalisierter sind und wirklich der ganze Körper anfängt zu krampfen. Wir haben ein Überwachungsgerät, eine Nightwatch, die den Herzschlag misst und die Bewegung von Aurora misst und eben den Alarm schlägt, wenn das dann passiert. So dass wir keinen Anfall versäumen, denn es besteht auch eine SUDEP-Gefahr bei ihr, suddenly unexpected death epilepsy. Das heißt, wenn ein Anfall länger andauert und dieser nicht bemerkt wird, dann kann einfach das Herz aufhören zu schlagen. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass dieser Status Epilepticus, deshalb genannt, nicht eintritt und dass das Anfall vorher einfach bemerkt wird und das Kind Unterstützung bekommt und eben ein Notfallmedikament bekommt. Es ist aber mittlerweile so, dass diese Anfälle, dass sie eben das spürt und sie wird auch nachts wach. Das heißt, es passiert nicht im Schlaf, sie wird dann wach und kommt dann meistens auch schon zu. Sie schafft es, zu uns ins Schlafzimmer zu kommen oder eben am Tag vorher das anzukündigen und wir gucken, was brauchst du gerade? Willst du dich gerade hinlegen? Willst du dich gerade entspannen? Möchtest du gerade trotzdem weiter frühstücken? Was schaffst du gerade? Und das kann sie auch mittlerweile einfach gut einschätzen, weil sie das einfach auch gut kennt und einen Umgang damit gefunden hat. Oder sie sagt, Mama, ich will zu dir. Und dann kommt sie auf meinen Schoß und dann machen wir uns ganz klein und gucken, dass wir das ins Zentrum bringen, so dass sie sich wieder ganz gut spüren kann und halten, stehen das zusammen durch und halten das zusammen aus.
Das klingt jetzt eben schon so, dass ihr euren Weg gefunden habt, weil ganz am Anfang hieß es ja, sie wird dich gar nicht erkennen. Das ist ja überhaupt nicht so. Es scheint ja so, dass du ganz normal mit ihr kommunizieren kannst, dass sie sich entwickelt hat. Und du hast auch irgendwie angedeutet, dass ihr alle möglichen Dinge ausprobiert habt, am Therapien oder was euch vielleicht auch empfohlen wurde. Ich weiß nicht, Reittherapie oder was man dann so macht und dass irgendwann alles zu viel war. Kannst du das nochmal beschreiben? Also wie sieht euer Weg sozusagen jetzt aus, den ihr gefunden habt?
Genau, also sie hatten auch die letzte Diagnostik im letzten Sommer in der Charité und da wurden auch nochmal verschiedene Untersuchungen gemacht, von MRT bis PET-MRT und nochmal geschaut und dann nochmal doch vielleicht nochmal zu gucken, ist es operabel und es gibt neue Möglichkeiten an Platten, die unter die Haut eingesetzt werden. Also es gibt verschiedene Wissenschaften und eventuell wäre sie vielleicht doch die Probanden dafür, die dafür in Frage kommt für diese Wissenschaften. Und genau das, was du sagst, sie entwickelt sich. Sie ist 7 Jahre. Sie ist ein fröhliches Kind. Sie hat viele Freundinnen. Sie hat viele Hobbys. Sie tanzt gerne. Sie kann lesen. Sie kann schreiben. Sie kann ganz klar artikulieren, was sie braucht. Sie schreibt jetzt ihre eigenen Geschichten. Was braucht es wirklich in dieser Welt? So, und dann gibt es natürlich die Anfälle. Aber wer bin ich zu entscheiden? Natürlich bin ich ihre Mutter, aber wer bin ich zu entscheiden, in ihrem Körper so große Eingriffe zu machen, die nicht lebensnotwendig sind? Und deswegen sind diese Sachen, die vielleicht würde das was machen, aber es macht auch trotzdem noch was anderes. Jeder Eingriff, den ich tue, hilft vielleicht, aber es macht immer auch noch was anderes, genau wie jedes Medikament, was ich verabreiche. Vielleicht hilft das, aber ich sehe ja auch die Nebenwirkungen, die es tun. Ich spreche mit so vielen Eltern in Krankenhäusern von Nebenwirkungen, wo ich denke, das gibt es doch nicht. Das Wesen des Kindes wird so verändert und manipuliert. Und gerade im Außen kann man das schwierig erkennen, was ich gerade auch gesagt habe. Was ist das Kind und was sind die Nebenwirkungen von irgendwelchen Medikamenten? Dann haben wir natürlich, klar gibt es dann verschiedene Menschen, die dann an einen Rand reden und sagen, ah ja, ich habe da eine gute Idee, du könntest noch das ausprobieren und das ausprobieren. Und das ist immer gut gemeint. Das sind immer gut gemeinte Ratschläge. Und trotzdem denke ich, also das ist nett, dass du mir das sagst, aber ich entscheide, was wir gerade brauchen. Und dann gibt es eben, was ich für mich festgestellt habe, was für uns gut ist, weil wir da auch einen guten Bezug zu haben, ist alles, was physisch ist. Also alles, was mit dem Körper zu tun hat, über Physiotherapie, über Ergotherapie, über Osteopathie, über Reittherapie, alles, was mit dem Körper zu tun hat und was wir selbstbestimmt mit reingeben können, ist wunderbar für uns. Alles, was von außen kommt, rangetragen und einfach gemacht wird, das stimmt nicht, das passt nicht, weil wir selbst wissen, unser Körper selbst weiß, was es braucht. Und wenn das Außen, was es gerade uns das anbietet, das beobachten kann und das uns dabei unterstützen kann, was sich gerade aus dem Inneren zeigt, dann trägt das uns in die Entwicklung. Aber wenn von außen einfach nur was gemacht wird, dann ist es einfach nur irritierend und verwirrend. Und dann macht das nicht das, was wir tatsächlich brauchen. Und ich bin offen dafür, und wenn ich merke, das ist gut, das möchten wir gerade mal ausprobieren. Und wenn ich feststelle, das ist nicht, dann nehmen wir Abstand dazu. Und genau, und für mich habe ich irgendwann den Weg eingeschlagen, eben weil ich aus dem Bereich komme. Ich habe eine Fortbildung gemacht im Bereich Tanztherapie und mache seit 5 Jahren im Bereich Body-Mind-Centering. Das ist eine Möglichkeit, eben Body und Mind, das Nervensystem in Einklang zu bringen. Und da bin ich gerade viel in diesem Bereich unterwegs und bilde mich da weiter fort und experimentiere da viel und auch wirklich auf internationaler Ebene versuche, mich mit Kolleginnen zu vernetzen, um da mehr zu erfahren und gerade auch von Menschen mit Kindern mit Behinderung mehr zu erfahren, weil wir sind die Profis. Wir gehen damit um 24/7. Es gibt ganz viele andere Therapeuten, die bestimmt toll sind, die viel erfahren haben, aber wir wissen, was wir brauchen. Und weil wir diese Besonderheit zu Hause haben und wissen, wie die sich zeigt und was uns wirklich hilft. Und das andere kann an uns herangetragen werden, uns angeboten werden und wir entscheiden, was es gerade braucht, weil wir verstehen müssen, was wir brauchen.
Du hast jetzt das, glaube ich, vorhin schon so ein bisschen irgendwie beschrieben, weil ich frage mich, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, du kommst so aus dem Tanzen, das war immer dein Bedürfnis, auch irgendwie was mit Bewegung zu machen, auch als sie noch kleiner war oder vielleicht jetzt, wo sie größer ist. Also kannst du das mal beschreiben? Was macht ihr denn genau, wenn so ein Anfall kommt? Wie sieht das aus?
Ja, sehr gerne. Genau, also der Tanz ist natürlich auch ganz viel Ideen und Fantasie. Und da sind ja Kinder sehr, sehr nah dran. So, jetzt merke ich, es entwickelt sich so weiter und es sind jetzt andere Sachen, die da spannend sind. Nur jede Phase hat ja eine andere Illusion. Und gerade diese Vorstellungskraft, dieses, ich stelle mir etwas vor, was ich bin oder was gerade ist, hat so eine Macht. Und wenn dieser Wille da reinkommt, daran festzuhalten, dann kann das etwas bewirken. Ich habe eine Situation, die ich gerne erzählen möchte, wo ich so fasziniert und begeistert war. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Aurora ist immer noch sehr großer Fan von der Eiskönigin Frozen und von dieser Geschichte. Und als es damals so in unser Leben kam und sie das damals erfahren hat und gesehen hat, dann kam das Verkleiden und das Schminken und dieses Eisprinzessinnen-Sein und Elsa-Sein. Und dann auch dieser Gedanke, diese Elsa hat eine Macht, eine Kraft, die sie kontrollieren lernen muss. So, sie vereist alles, ne? Und dann diese Idee, dass sie auch ja auch eine Kraft hat, mit der sie umgehen muss, die sie überkommt, aber die sie kontrollieren möchte, die sie selbst erfahren möchte. Und wir haben irgendwann als Ritual gehabt, dass wir morgens immer die Lieder gehört haben von Elsa und Anna und dann haben wir es ein bisschen lauter gedreht und dann ist sie dann immer so eingestiegen, hat ganz laut mitgesungen. Und eines Morgens dann waren wir am Essen und gerade morgens ist immer so eine fragile Phase, weil es gerade so aus dem Wachwerden ist und es ist eben der Moment, dass es sehr schnell passieren kann, dass Anfälle kommen. Und das war in dem Moment auch, ich saß schon, Irritation, dass ein Anfall gerade kam und auch in ihrem Körper, dass der schon so agiert hat, dass so ein Vibrieren in ihrem Körper kam und eben dieses Muskuläre, wo die Augen immer so größer werden. Und ich sah, dass sie in ihrer Performance aber so einen starken Willen hatte, das gerade weiter zu tun. Und diese Irritation in ihren Augen und dann diese Entscheidung, ich gehe da jetzt weiter mit diesem Song. Und das war so beeindruckend, sie zu sehen, wie sie, ne, dass der Körper vibrierte schon und sie performte diesen Song und ging da immer noch weiter rein, weil dieser Körper das auch so verstärkt hat. Und am Ende des Songs singt die Elsa ja, und die Kälte ist ein Teil von mir. Und da kam sie zu mir und berührte mich mit ihrer Hand. Und gerade in den Anfällen sind die Hände und die Nase und die Glieder alles sehr kalt und berührte mich mit dieser kalten Hand. Und ich dachte nur, oh mein Gott, Kind. Du hast es gerade geschafft, du bist da gerade reingegangen, du bist ja gerade durchgegangen und du hast dich dafür entschieden, für das zu gehen, was du gerade möchtest. Und nicht der Epilepsie gerade Vorrang zu gehen und da in diese Angst zu gehen und zu sagen, Mama, hilf mir, ich kann das gerade nicht, sondern komplette Entscheidung. Und da war sie 4 Jahre alt. Und das ist so kraftvoll und machtvoll eben. Diese Vorstellungskraft, dieser Wille dazu, dabei zu bleiben, das in die Bewegung zu bringen und das durch die Bewegung eben weiter nach außen zu bringen, aus dem Inneren heraus, aus dem, was gerade für mich, was ist gerade für sie, wo sind gerade die Verbindungen, was ist für sie gerade erreichbar. Und das zu nutzen, und wenn es auch nicht alles verfügbar ist, aber das zu nutzen, was gerade verfügbar ist, um das zu tun, was sie gerade möchte. Und da dachte ich, okay, wow, das ist es, du hast es verstanden.
Sie hat sich entschieden und ihren Weg gefunden. Und tanzt du dann auch mit? Also ist das auch was, um in so einer Situation ruhig zu bleiben? Weil ich habe gehört, eine wichtige Sache bei einem Anfall ist ja, dass man selber ruhig bleibt, dass man nicht in Panik und irgendwie das überträgt, sondern ruhig bleibt. Ist das irgendwie auch sowas, was du für dich da gefunden hast?
Ja, genau. Ich sage immer, es sind immer zwei Körper, die da krampfen oder andere, die auch noch beteiligt, die da im Raum sind. Weil jeder Körper turniert hier immer mit. Ne? Das kennen wir, Spiegelneuronen. Ne? Also alles, was gerade eine Bewegung passiert, turniert mit dir mit. Und wir gehen auch, ne? Wenn wir mit jemandem sprechen, der nicht so viel atmet, dann haben wir das Gefühl, auch oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen atemlos, weil der Körper immer mitturniert. Und das passiert natürlich bei einem Anfall auch. Und das ist für mich natürlich auch gleich immer spürbar. Und je nachdem, ne, was ich vorhin schon gesagt habe, was für ein Anfall das gerade ist und was es gerade braucht. Und manchmal, so wie ich erzählt habe, vor 2 Tagen diesen Anfall, wo da sie in so einer Freude drin war, ne, und in so einem Grinsen. Ich merke, das ist kein authentisches Grinsen, aber hey, da gehen wir jetzt gerade in dieser Freude und dann sind wir gerade in dieser Freude und da gehe ich mit. Und dann machen wir irgendwelche Witze und dann sprechen wir irgendwie von einem pinken Elefanten. Und dann mache ich irgendwelche Witze, die irgendwie gerade vielleicht gar nicht mit der Realität hier zu tun haben. Einfach nur, um dann vielleicht das irgendwie durchbrechen und die Synapsen in eine andere Denkweise zu bringen und da irgendwie so eine Interruption, wirklich so einen Stopp reinzubringen. Und manchmal sind die Anfälle größer und manchmal ist es sogar so, dass ich sie erstmal gar nicht anfassen kann, weil die Anfälle, dass der Anfall so stark ist, dass sie so viele Impulse bekommen, so viel Information, dass jede weitere Information vielleicht gerade zu viel wäre. Und dann gehe ich in eine Monotonie und spreche einfach nur mit ihr, dass sie spürt, die Information der Erdanziehungskraft ist ja immer da, das ist das Gute. Also manchmal ist sie so verwirrt, dass sie einfach nicht weiß, wo oben, wo unten, wo links und rechts ist und schlägt um sich und krabbelt gegen die Wand und verletzt sich, und weil sie einfach komplett wirr ist. Aber die Erdanziehungskraft ist ja immer da. Das heißt, diese Information ist immer da. Und dann legen wir uns einfach auf den Boden und bin ich bei ihr. Und dann spreche ich mit ihr, dass sie meine Stimme hört, dass sie die Vibration meiner Stimme hört. Und irgendwann, wenn ich merke, dass da Bewegungen passiert, dann fasse ich auch sie an und gucke, ob das gerade gut ist. Und es ist wirklich jedes Mal anders. Und jedes Mal ist es so ein neues Damitsein. Und manchmal ist es wirklich, manchmal ist es eben ein Spaß und wir machen uns einen Spaß daraus. Und manchmal ist es wirklich erstmal wieder zu sich zu finden, die eigene Mitte zu finden, sich ganz klein zu machen, Körper an Körper und wirklich erstmal nur, dass sie über meinen Körper die Information, die Ordnung spürt, dass ihr Körper das auch wieder finden kann. Den Herzschlag, den Atem, den Puls. Sie kommt aus meinem Körper. Sie kennt alle diese Geräusche und das kann sich das Nervensystem da und ja wieder neutralisieren und wieder in Balance kommen.
Das heißt, ihr habt irgendwie so, klingt es für mich, so einen Weg gefunden. Also du gibst auch Orientierung, dass vielleicht, wenn die Orientierung fehlt, sie weiß, wohin kann ich zurück, wo bin ich hier? Und so ein bisschen, sage ich mal, angenommen, dass die Epilepsie ein Teil von ihr ist, ein Teil von eurem Leben. Und ihr habt jetzt einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und was ich mich frage, ist, was ist mit der Umwelt? Also was ist mit anderen Menschen? Wie reagieren die da drauf? Zum Beispiel im Kindergarten oder weiß nicht, ob sie schon in der Schule ist. Also wie wird das im Außen dann angenommen?
Von Anfang an war mir klar, dass ich da ganz offen damit sein möchte. Das war gar keine bewusste Entscheidung, ich weiß einfach, weil ich direkt von Anfang an intuitiv gespürt habe, das ist unsere einzige Chance, hier in dieser Welt zu sein und an jeder Party mitzumachen, an der wir teilhaben wollen. Und ich merke auch manchmal immer noch, dass es für Irritation, dass Menschen erstmal nicht genau wissen, was mache ich jetzt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie denken, oh Gott, die Arme. Aber ich weiß, es hat nichts mit uns zu tun. Es ist erstmal das, was der Mensch mit dem Gegenüber, mit dem ich gerade spreche, an seine Ressourcen, an seine Kapazitäten zur Verfügung stellen kann. Sie ist in der Schule und wir haben jetzt gerade auch für die Schule ein kleines Wackelbuch gebastelt, wo ich Bilder eingeklebt habe, wo das Überwachungsgerät drauf ist und da gibt es so eine kleine Eule, das ist so ein kleines Kuscheltier, wo wir sagen, die kleine Eule passt auf dich auf und sagt mir Bescheid, wenn du einen Anfang hast. Da sind die Medikamente abgebildet. Da ist ein Bild vom EEG, wo sie da die ganzen Kabel hat. Das hat sie mit in die Schule genommen, gleich am Anfang und dann haben die Lehrer das auch gut mit aufgenommen. Und haben einen Tag gemacht, Gewitter im Kopf haben die es genannt, wo wirklich alle SchülerInnen Informationen bekommen haben, wo Aurora selbst dieses Buch gezeigt hat, diese Fotos gezeigt hat und erzählt hat, was das ist und was ein Teil von ihr ist, wie du es gerade schon gesagt hast. Es ist einfach ein Teil von uns. Wir betrachten das nicht als eine Krankheit, sondern es ist ein Teil von uns, was mit dabei ist. Und irgendwann hat mich ein Kind angehalten und hat gesagt, hey, ich habe gesehen, ihr macht aus Aurora einen Roboter. Und er hat gesagt, ja, manchmal fahren wir dann mit ins Krankenhaus und laden sie auf. So, und warum kann das auch nicht so betrachtet werden? Weil, ne, worum geht es? Genau, und gerade ist es total wichtig für mich, dass Aurora ihren Körper vertraut. Auch wenn er manchmal komische Sachen macht und manchmal nicht aus ihrem Willen heraus Dinge passieren, die sie vielleicht gerade erst nicht steuern kann. Aber mir ist es wichtig, dass sie trotzdem da ein Vertrauen hat und auch ja eben später autonom leben kann und unterwegs sein kann. Und das kann sie nur eben, wenn sie ganz klar spürt, was da mit ihrem Körper passiert, was sich da gerade anbahnt, was da gerade anklopft und wie sie damit umgehen kann. Jetzt gerade ist es immer noch so, dass wir da gerade wie unterstützen. In den Anfällen manchmal auch, wenn ich merke, sie kann das gerade alleine, dann lasse ich sie da auch allein. Und dann bin ich da, ich bin im Raum und ich begleite das, aber ich lasse sie da alleine. Und dann oft sagt sie auch schon, Mama, lass mich, das ist jetzt egal. Und dann macht sie ihr Ding. Und dann ist das Wackeln mit dabei, aber es ist dann wirklich egal, weil sie für sich klar hat, okay, es ist jetzt gerade da und ich kann trotzdem das gerade tun, was ich gerade tun möchte. Und das ist unsere Möglichkeit, autonom zu sein und für sie autonom später im Leben zu sein und ihr eigenes Leben zu führen. Ganz klar zu verstehen, was mit ihrem Körper passiert, das zu spüren und Tools zu haben, damit umzugehen. Und das ist auch für uns eben in der Außenwelt, was du gerade gesagt hast. Wir müssen wissen, was wir brauchen, um das nach außen zu kommunizieren. Weil das Außen weiß es nicht. Und das ist sehr schön bei Aurora an der Schule. Die Lehrer kommen zu mir und fragen mich, wenn sie Situationen beobachten oder wenn etwas ist, was sie nicht wissen, wie sie damit umgehen können, dann fragen sie mich. Und dann gucken wir zusammen, was das sein könnte. Letztes Mal haben sie zu mir gesagt, vielleicht wäre es gut, wenn ich in der Schule Bescheid gebe, wenn die Nacht schwierig war. Also manchmal, wenn es mehrere Anfälle gibt, dann ist sie morgens müde. Und dann habe ich überlegt und gefragt, aber was macht ihr denn mit der Information? Wofür ist diese Information? Für mich ist es eher wichtig, wenn sie in die Schule kommt und sie sagen kann, ich brauche gerade eine Pause für mich. Und dann nimmt sie ihre Therapiedecke, wir haben eine schwere Decke, dann nimmt sie sich und dann nimmt sie in die Bücherei und legt sich dahin. Und dann hat sie ihre Schulbegleitung mit dabei und sie lesen gemeinsam etwas. Das ist viel wichtiger, dass sie weiß und sich Sachen nehmen kann, was sie gerade braucht, als andere Menschen Bescheid wissen, dann nochmal mit drauf gucken. Es ist gut, aber wenn sie das selbst weiß und sie das kommunizieren kann, was braucht es mehr?
Ja, das klingt so nach sehr viel Selbstermächtigung, ne? Ja. Oder du hast es Autonomie genannt, aber so, wenn immer andere nach mir schauen und immer andere Bescheid wissen müssen und irgendwas in dieser Kette funktioniert nicht, dann bin ich abhängig. Dann bin ich von anderen abhängig und du bringst dir eigentlich bei, dass sie selber mehr auf sich schaut und selber weiß und damit umgehen kann und dann damit aufwächst und immer mehr, ja, eigentlich ganz viel Selbstverantwortung hat, ne? Das ist.
Genau. Genau, und dann braucht es trotzdem natürlich auch das Verständnis der anderen. Und deswegen ist es mir total wichtig, dass wir das auch gleich mit benennen, wenn wir Menschen kennenlernen, dass es, weil es ein Teil von uns ist und dass es einen Raum bekommt, dass es Raum haben darf und nicht so versteckt wird, weil alles, was so versteckt wird, bleibt auch so klein und dümpelt so vor sich hin. Es ist einfach da und es darf Raum bekommen. Und dass die anderen spüren, es ist okay. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist okay. Und wenn wir okay sind, damit sind, dann braucht eben der Gegenüber keine Angst zu haben, mit uns zu sein, mit uns umzugehen. Dann kann Aurora sich mit anderen Kindern verabreden und die Eltern können entspannt sein, weil ich entspannt damit bin. Und wir Möglichkeiten vorab besprechen, was dann ansteht, wenn es einen Anfall gibt. Und wenn wir in dieser Haltung sind, dann kann das Außen auch wunderbar damit umgehen und eben uns das anbieten, was es hat. Und wir suchen uns das aus, wo wir daran teilhaben wollen.
Ja, weil ich habe gedacht, als du vorhin so gesagt hast, manche Leute erstarren dann oder krampfen sich selber vielleicht, weil es ist ja ganz viel Unsicherheit. Es ist ja, ich kenne das nicht, ich habe es noch nie erlebt und ich weiß nicht, was ich tun soll. Also bin ich erstmal irgendwie erstarrt. Und ihr scheint ja sehr offen damit umzugehen und auch sehr proaktiv. Also ist es dann so, dass wenn, als sich Aurora das erste Mal verabredet hat, dass du gleich die anderen Eltern angerufen hast und gesagt, so und so sieht's aus? Oder wie machst du das dann?
Genau, es gab die erste Anfrage. Gleich schon, glaube ich, die war eingeschult. Ich glaube, nach den ersten paar Wochen gab es schon die erste Anfrage. Und das ist genau das Erste, was ich sage. Aurora hat Epilepsie und ich erzähle, wie das aussieht und wie wir damit umgehen. Und manchmal frage ich auch, möchtest du ein kleines Video sehen? Damit die einfach eine Vorstellung haben, ein Bild davon haben. Und dann sehen sie, wir haben Videoaufnahmen, wo ich dann mit dir bin oder wo der Papa mit dir ist, wo sie auch gleich sehen können, wie gehen wir damit um. Damit sie auch wirklich entspannt sein können, das Kind im Haus zu haben und nicht Angst haben, etwas zu verpassen, sondern wissen, so sieht das aus und so kündigt sich das an und das macht dann die Mutter. Und ja, okay, das kann ich auch tun. So da wirklich ins Vertrauen zu gehen, ja, das kann ich auch tun. Und dann war das kein Problem und dann ist es in Ordnung. Und dann gibt es das Notfallmedikament, das ist noch mit in der Tasche mit drin. Und ich sage, es ist mit dabei, aber du wirst es nicht brauchen. Das sage ich dann mit dazu. Und dann ist die Erleichterung da und dann ist natürlich das erste Mal, spannend, interessant, mal gucken, was da passiert. Und das zweite Mal ist entspannt und das dritte Mal, sind die allein im Zimmer dort drüben und ich habe zwischenzeitlich geschaut. So.
Das ist dann ja auch wieder, je mehr Aurora selber weiß, wie sie damit umgeht, desto weniger braucht sie ja auch andere Erwachsene. Ich meine, vielleicht gab es ja auch mal jemand, der gesagt hat, das traue ich mir nicht zu, oder hast du immer nur positive Erfahrungen gemacht?
Also wir hatten tatsächlich auch mal eine Situation, das war letztes Jahr, Ende letzten Jahres, Aurora geht in die Schule und da haben wir von uns von zu Hause bis zu der Schule sind das 5 Stationen mit dem öffentlichen Bus. Und wir haben ihr eine Uhr gekauft mit GPS und sie hatte die Idee, sie möchte allein in die Schule unterwegs sein. Und dann haben wir hier zu der Bushaltestelle gebracht und das ist die letzte Haltestelle und da fahren eigentlich immer nur Kinder. Und weil wir eine Gleitzeit haben in der Schule, ist dieser Bus oft ganz leer. Und dann setze ich sie rein und dann sind auch andere Kinder mit dabei und dann steigt sie da aus. Und dann gab es eben einen Morgen, wo sie wohl einen kleinen Anfall hatte im Bus. Und dann ist sie in die Schule gekommen und hat gesagt, sie wäre nicht so gut drauf, weil sie hätte gerade ein kleines Wackeln im Bus gehabt. Und da waren die Lehrer schockiert und dachten sich, ach du meine Güte, das Kind ist allein mit dem Bus gefahren und sie hat gerade einen Anfall gehabt. Und dann haben wir darüber gesprochen mit Aurora und sind dann mit den Lehrern ins Gespräch gegangen. Und dann hat sie nicht verstanden, hat gesagt, Mama, warum darf ich jetzt nicht alleine mit dem Bus fahren? Die hat gesagt, schau mal, Aurora, du weißt es und ich weiß es. Ich weiß, ich vertraue deinem Körper und du vertraust deinem Körper. Und ich weiß, dass du damit umgehen kannst. Und wir üben das mit der Stoppuhr, mit dem Notfallalarm. Ich weiß, dass du das kannst. Aber die anderen, die Lehrer, die haben noch ein bisschen Angst und wir müssen sie mitnehmen. Lass uns das noch gemeinsam tun. Und wenn sie dich mehr kennen und das Wackeln mehr kennen, dann können sie da auch mehr vertrauen und dann können wir das wieder ausprobieren. Und dann braucht es manchmal einen Schritt zurück, um die anderen mitzunehmen, damit wir gut damit sein können.
Okay, aber du nimmst immer alle mit, so wie das klingt und so.
Wir brauchen uns alle. Wir können das nicht alleine. Und ich sage dir, es ist so schön. Also wir haben wirklich eine wunderbare Schule für Aurora gefunden. Es ist eine freie Schule. Da hat jedes Kind individuellen Lehrplan. Jedes einzelne Kind, es ist inklusiv, das heißt, es gibt verschiedene, es ist ganz bunt und trotzdem hat jedes Kind einen eigenen Lehrplan, weil das Kind schaut gerade, was für das Kind selbst gerade dran ist. Und genau, Und ich bin so froh, dass wir diese Schule gefunden haben, denn ich hole ein super entspanntes Kind von der Schule ab. Ich kann sie dahin bringen und ich kann einfach entspannt meine Sachen tun und ich kann sie abholen. Und wir haben keine Themen, wo ständig irgendwas auffällig ist, was nicht ins System passt, was nicht in die Struktur passt, was schwierig ist, weil es da Raum haben darf, weil ein Konzept geschaffen wurde, eine Philosophie gelebt wird, dass alles so sein darf, wie es sich zeigt. Und wenn wir Eltern das mittragen können, natürlich braucht es uns da, dann kann das funktionieren. Und uns die Räume so suchen im Außen, weil wir wollen ja einen Teil haben. Und dann braucht es uns natürlich, dass wir mit dem anderen mitteilen, was brauchen wir, und dass das andere natürlich dann das auch mittragen kann. Und dann müssen wir die anderen mitnehmen, um alle Partys mitfeiern zu können, worauf wir Lust haben.
Ja, das klingt nämlich auch nochmal so wie so ein Tipp zum Thema Inklusion, zu sagen, oft ist ja vielleicht die Erwartung da, die anderen sollen die Inklusion machen oder sollen mich mitnehmen, aber sie wissen vielleicht manchmal gar nicht, sie haben Angst, haben wir jetzt ja auch gehört, auch selbst die Lehrkräfte dort, die vielleicht trotzdem ja schon mehr gesehen haben, haben trotzdem Angst, weil sie nicht wissen, weil sie es nicht einschätzen können. Und so dieses, und du scheinst irgendwie so ein sehr positiver Mensch zu sein, oder würdest du das von dir selber sagen, dass du irgendwie auch aus Situationen, die anderen vielleicht Angst machen, immer so das Beste machst?
Ja, ich bin nicht angstfrei. Ich habe auch meine Ängste. Und klar, gerade bei so extremen Anfällen, wo es mich nochmal richtig durchschüttelt, dann hinterfrage ich natürlich auch Sachen, denke, okay, ist das jetzt richtig? Sollten wir nochmal was anderes ausprobieren? Ist das der richtige Weg? Da schüttelst du nochmal durch. Und das ist auch gut so, dann nochmal zu hinterfragen, nochmal anders zu schärfen, nochmal hinzuschauen und das nochmal umzudrehen und zu schauen, was habe ich noch nicht betrachtet? Wo habe ich noch nicht hingeschaut? Vielleicht das Ganze nochmal zu drehen und zu gucken, welche Blickrichtung habe ich noch nicht betrachtet? Aber genau diese Angst zu nutzen, in die Kraft zu gehen und das herauszuholen, was an Potenzial da ist, und zwar in mir und auch in meinem Kind. Und nicht in diese Angst zu verharren, sondern wirklich diese Kraft zu nutzen, das Potenzial zu nutzen und da reinzugehen und zu schauen, ne, wie du schon vorhin gesagt hast, wir betrachten diese Epilepsie nicht als eine Krankheit, sondern die Epilepsie bringt uns Fülle. Sie ist mein Motor. Aurora hat so viele Sachen in ihrem Leben erfahren wie wenige Kinder in dieser Welt, weil wir ständig auf der Suche sind, weil wir ständig gucken, wie können wir sie unterstützen. Aurora hat an einer Bewegungsqualität Material wie kein Kind. Sie hat am Anfang, sie war sehr lange Zeit unterentwickelt. Sie konnte viele Sachen nicht alleine tun. Sie hat viele Sachen einfach über meinen Körper erfahren oder über andere Körper. Sie hat immer noch Bewegungsmuster in ihrem Körper, die für uns komisch sind, wenn wir eine normale Entwicklung durchlaufen haben, die sie aber extra hat. Sie ist in jeder Bewegung irgendwo, wenn sie sich irgendwo reinmanövriert, sie kommt dann mit einer Leichtigkeit wieder raus, mit einer Flexibilität, weil sie alle diese Möglichkeit in ihrem Körper, ihren Erfahrungsschatz hat, gespeichert hat. Das hätten wir nicht, wenn wir nicht die Epilepsie hätten. So, ne, auch wenn sie, und ich merke das manchmal, das ist unfassbar. Es ist eben eine inklusive Schule und es gibt verschiedene andere Kinder und da gibt es ein Kind, was extrem im Spektrum ist. Sie kommt wunderbar mit diesem Kind zurecht, weil sie die Ressourcen hat und die Möglichkeiten hat, auf dieses Kind einzugehen, weil sie es selbst in sich erfahren hat und diese Möglichkeiten dann hervorholen kann, um mit diesem Kind auf dieses Kind einzugehen und sich zu begegnen, um da wirklich zu gucken, was ist das in Neugierde, um das zu überwinden, was es gerade eben nicht möglich macht, sondern eben da reinzugehen, was ist neugierig, was ist motiviert mich gerade, was ist spannend gerade an dir, und sich da zu begegnen. Und das wäre für uns nicht möglich, wenn ich in der Angst geblieben wäre und nur dahin schauen würde, was die Wissenschaft sagt, sondern was brauche ich und was brauchen wir gerade. Und dann aus der Angst herauszutreten, und die Angst ist immer da. Und das ist auch wunderbar, dass sie da ist, weil die treibt uns weiter voran. Aber das zu drehen und zu schauen, wo habe ich noch nicht hingeschaut und was ist gerade das Gold da drin? Und da ist dann etwas drin.
Ich glaube, so habt ihr auch eine ganz andere Lebensqualität, ne? Weil wenn du jetzt irgendwie gesagt hättest, oh, du könntest bei der Freundin einen Anfall haben, deswegen gehst du nicht zur Freundin, du könntest im Bus einen Anfall haben, deswegen darfst du nicht Bus fahren, du könntest im Schwimmbad oder was weiß ich. Also wenn man quasi alles vorausschauend nicht tut oder verbietet oder nicht ermöglicht, dann ist es ja eigentlich sehr einschränkend, und du hast ja irgendwie das Gegenteil gemacht, zu sagen, wir haben die Angst, aber wie gehen wir durch? Und dann lernt ja eigentlich auch das Kind oder jeder, was ist alles möglich, und ich kann vielleicht auch schwierige Situationen überstehen, und dadurch habe ich dann Selbstbewusstsein und kann ganz anders vielleicht in die Welt gehen und weiß, ich selber kann es schaffen, ne? Auch wenn ich anders bin. Und auch diese Offenheit, diesen anderen Weg, der Intuition vertrauen, sich selbst vertrauen und trotzdem immer wieder gucken. Ne? Ihr seid ja die ganze Zeit trotzdem, wie du gesagt hast, auch unter medizinischer Beobachtung, und es ist jedes Kind anders. Man kann da nichts ableiten. Es gibt ganz verschiedene Fälle. Aber ich glaube, so dieser grundsätzliche Mut, das wäre vielleicht was, was man mitgeben kann. Oder hast du irgendwie noch so eine Botschaft an andere Eltern, die vielleicht auch Kinder haben mit Epilepsie oder einfach Kinder, die anders sind? Hast du da was, was du gerne denen sagen möchtest?
Ja, ich finde, neugierig sein, egal ob man selbst ein Kind mit Behinderung hat oder lieber ein Kind begleitet, was eine Behinderung hat, neugierig sein und da genau hinzuschauen und zu schauen, was sich zeigt und das zu nehmen, was sich zeigt und das größer zu machen, weil das ist das Potenzial. Und gerade die Kinder sind unsere Lehrer und die zeigen uns so viel. Und gerade dieses Plus, wenn da ein Plus mit dabei ist und es nicht mehr ins System passt, wenn wir da dieses Plus haben und da nochmal gezwungen werden, anders hinzuschauen, dann hat das einfach eine enorme Qualität und einfach einen Wert, der so groß ist. Und wenn wir da reingehen, dann kriegen wir immer noch mehr ein Plus und immer noch mehr Qualität in unserem Leben.
Okay, das war doch jetzt schön, vielleicht so ein bisschen Mut zu machen und zu sagen, es kann auch alles schön oder ganz anders werden, als wir es uns vorgestellt haben, aber vielleicht mit vielen mehr neuen Erfahrungen. Was da alles kommt, sei offen und probier einfach aus, was tut dir gut, was tut deinem Kind gut, ne? So in diese Richtung vielleicht. Und wir haben am Schluss ja immer noch 3 Abschlussfragen. Das sind so persönliche Fragen. Also bitte versuch sie kurz zu beantworten. Denn das erste ist, was bringt dich total auf die Palme?
Wenn ich mit Menschen sprechen und ich denen erzähle und sie das erst hören und sich dann Aurora anschauen und sagen, wieso, sie sieht doch ganz normal aus. Und dann muss ich tief durchatmen und lächeln und sagen, okay, das ist gut. Weil sie haben keine Ahnung.
Ja, und auch wenn du es schon 1 Million Mal gesagt hast, musst du es dann noch das 1.001. Mal sagen.
Ja.
Was auch viel Geduld kostet. Und wenn du mal einen besonders stressigen Tag hast, wie entspannst du dann am besten?
Ich habe irgendwann in einer Session für mich, Meditation für mich, ein Bild von mir, von einem Buddha kreiert. Also ich habe wirklich da gesessen und mir das so visualisiert und mir das mit einem Gefühl verankert, mich als Buddha zu sehen. Und wenn ich merke, so es ist gerade wieder total stressig, es ist wieder super viel los auf allen Ebenen und alles scheint mir gerade irgendwie außer Kontrolle zu geraten, ich kann es gerade nicht mehr halten, dann schließe ich meine Augen und sehe wieder dieses Bild von meinem inneren Auge und atme tief durch und bringe das ins Bewusstsein, was gerade gut läuft, was gerade gut ist und was gerade unsere guten Erfolge sind und guten Ergebnisse sind. Und dieses Bild von einem Buddha, es ist alles gut, wie es ist.
Konzentration auf das Positive.
Ja. Yeah.
Okay. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
Mein persönlicher Herzenswunsch ist, dass wir alle uns so nehmen und sehen können, wie wir alle sind und davon profitieren. Dass wir uns nicht nur anschauen, sondern uns sehen.
Und ich glaube, eure Geschichte ist da ja ein super Beispiel dafür, vielleicht Mut zu machen, eben diesen Weg zu gehen und dieses Annehmen, dieses Experimentieren, dieses Offensein für neue Erfahrungen. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst und Mut gemacht hast. Denn ich finde, das ist eine Mutmachgeschichte und dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag.
Ebenfalls.
Tschüss.
Tschüss.
Nun hast du Anastasias Geschichte gehört. Wenn du auch eine Geschichte hast, die du uns und anderen Eltern gerne erzählen möchtest, dann melde dich bei uns per E-Mail unter info@meinherzlacht.de. Mehr über Anastasia findest du in den Shownotes. Und wenn du noch mehr Mutmachgeschichten lesen möchtest, dann schau dich doch mal auf unserer Webseite unter www.meinherzlacht.de um. Unter dem Punkt Selbstfürsorge findest du noch viele Mutmachgeschichten von Eltern aus unserer Community. Oder lies im Blog den Artikel Kleine Schritte zum Glück im herausfordernden Pflegealltag. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder zuhörst. Bis dann, deine Christine.